Apfel Vogel Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Hi Flo.
Hallo Anne.
Wir starten jetzt mit einem wunderschönen Podcast, wie ich finde.
Ja, diesmal bist du die schwärmt.
Ja, ich schwärme diesmal, weil diesmal bekommen wir schöne Haare durch Gummibärchen oder tolle Haut mit Pulverchen und ein tolles Immunsystem dank irgendwelcher Kapseln. Und das und vieles mehr verspricht die Werbung von Influencern auf Social Media. Und wir haben heute eine Expertin da.
Die Melissa Güneri, die macht es. Sie hat dieses Projekt bearbeitet und hofft, gibt uns heute mal spannende Einblicke, was da so abgeht in der Welt, in Social Media und so weiter. Ja.
Wir fangen einfach mal an. Wie bist du zu diesem tollen Projekt gekommen?
Das Projekt hat gestartet durch eine Forschungsarbeit von einem Lebensmittelchemiker im praktischen Jahr. Und dadurch, dass es so viel Aufsehen umgetrieben hat, haben die Leute angefangen, darauf aufmerksam zu werden. Das wurde in verschiedenen Medien aufgegriffen und da hat man gemerkt, okay, es ist ein wichtiges Thema, das man aufgreifen muss. Und deshalb hat das MLR eben dieses Projekt ins Leben gerufen. Und ja, dadurch bin ich auf dieses Projekt gestoßen. Ich habe hier mein praktisches Jahr gemacht am Amt und für Nahrungsergänzungsmittel habe ich mich sowieso begeistert. Und dann in Bezug auf Social Media und Influencer war das eben mein Thema und habe mich dann direkt darauf beworben.
Um was ging es konkret? Sind gespannt.
Es geht konkret um die Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln auf Social Media, sowohl durch Influencer als auch durch Unternehmen. Und das habe ich mir eben ein Jahr lang angeguckt. Sprich, ich war ja vor allem am Anfang den ganzen Tag auf Social Media unterwegs. Ein Traum für viele tatsächlich. Also auch viele Freunde, viele Familienverwandtschaften haben gesagt, hey, wie cool, was hast du gemacht, dass du jetzt den ganzen Tag auf Social Media chillst? Hab natürlich nicht gechillt. Ich habe mir die Werbung angeguckt und eben das Ganze analysiert, Werbestrategien versucht zu entnehmen. Und das große Ziel war auch natürlich, das Ganze in die Lebensmittelüberwachung einzubinden, sprich in unsere Sachverständigengutachten dann letztendlich auch aufzunehmen.
Fangen wir mal von vorne an. Wie hast du dann angefangen? Also hattest du dann viele extra Konten dir angelegt und wo vor allem hattest du dann die Konten?
Also mein privates Konto wollte ich da nicht mit einmischen. Ich habe dann trotzdem ganz viel Nahrungsergänzungsmittelwerbung bekommen. Natürlich, das konnte ich nicht verhindern, aber erster Schritt war natürlich erstmal Social-Media-Accounts erstellen, auch einen E-Mail-Account zu erstellen, dass es einfach wirklich klar getrennt ist. Und die Social-Media-Accounts waren auch wichtig, dass man die füttert mit dem, was ich sehen möchte. Quasi, dass der Algorithmus auch lernt, okay, sie möchte diese ganzen Influencer, diese ganze Werbung sehen. Und entsprechend, genau, musste ich das alles einrichten, habe das auch mit der IT abgeklärt und letztendlich durfte ich mich dann in das Getümmel von Social-Media stürzen.
Für mich ist das irgendwie ein bisschen fremd, tatsächlich, dieses ganze Social Media. Umso spannender ist vielleicht doch jetzt mal doch einen Einblick zu kriegen. Du hast dich auf Nahrungsergänzungsmittel fokussiert, klar, das wissen wir jetzt. Aber was wird denn da alles angeboten? Kann ich mir da vorstellen, da gibt es dasselbe im Angebot wie in den Läden da draußen oder viel spezieller?
Also wir kennen natürlich die ganzen Produkte aus den Läden, Flo, aber das Besondere an Instagram und Facebook und TikTok ist natürlich, du hast da eine Person, die sich da hinstellt und die hat vielleicht schon schöne Haare, die hat vielleicht schon, bringt diese gewissen Sachen mit und wirbt aber dann ein Nahrungsergänzungsmittel von einer Firma, was natürlich dann letztendlich eine bezahlte Werbepartnerschaft ist, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Sie kriegt dafür Geld und sagt dann, ich habe dadurch schöne Haare bekommen, kräftige Nägel, manche treiben es weiter und sagen, ich bin dadurch gesund geworden, konnte vielleicht, keine Ahnung, meine Erkältung heilen. Also dass es dann auch in die Richtung geht. Es wird dann so verkauft, als ob das eine persönliche Empfehlung wäre. Aber man sieht dann ganz oft in den Beiträgen, das sind Werbebeiträge, die sind mit Werbung auch gekennzeichnet.
Das heißt, im Hintergrund steckt eine Firma, die gibt diesem Influencer Geld. Letztendlich
Richtig.
Nehme ich an, um
Richtig,
dieses
ja.
Produkt quasi unterschwellig auf einem ganz anderen Kanal zu bewerben. Einfach.
Genau, richtig. Manche machen das wirklich professionell, die schreiben dann auch wirklich, es ist Werbung und das ist keine persönliche Empfehlung ist beispielsweise. Andere machen das ein bisschen unterschwelliger. Die sagen, ja, es ist eine persönliche Empfehlung. Manche sagen auch, dass sie es nicht bewerben dürfen oder gewisse Dinge nicht sagen dürfen. Und da kommen wir dann auch in Richtung welche Angaben sind zulässig und unzulässig. Also vieles wird versprochen, was einfach wissenschaftlich nicht haltbar ist und auch rechtlich verboten. Also da gibt es auch wettbewerbsrechtlich, lebensmittelrechtlich viele Vorgaben und entsprechend kann man sich nicht die Welt versprechen durch diese Produkte.
Wie hat dich das selber so beeinflusst, also im täglichen Leben? War das dann schon so, dass du dann gesagt hast, boah, das brauche ich unbedingt?
Ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen naiv. Da guckt man sich das natürlich an, aber nach dem, keine Ahnung, 30. Video, wo ein Influencer oder eine Influencerin die Haare durch die Kamera wirbelt oder, keine Ahnung, dann Richtung Sport und Fitness geht, da merkt man dann schon, okay, da ist eine Strategie dahinter. Also sie wollen da schon was Spezielles erreichen damit und dann wird man wirklich darauf sensibilisiert. Also davor habe ich mir das vielleicht angeguckt und gar nicht gemerkt, dass es Werbung ist. Mittlerweile kennt man so die Tricks und man sieht sofort, okay, das muss hier eine bezahlte Partnerschaft sein. Da muss irgendwie auch eine Absprache stattfinden mit der Firma. Also dass es vielleicht auch Aussagen sind, die von der Firma selbst kommen und der Influencer dann quasi nachplappert. Muss natürlich nicht so sein. Ja, nutzt ihr denn eigentlich Instagram? Habt ihr schon mal Werbung gesehen? Was hat es mit euch gemacht?
Also ich nutze es nicht, deswegen triggert es mich auch nicht. Und Nahrungsergänzungsmittel würden mich insgeheim wahrscheinlich auch nicht so triggern. Aber Anne, wie sieht es bei dir aus? Ja, tatsächlich.
Ja, ich bin ja viel auf Instagram unterwegs, auch fürs Amt sozusagen, weil ich ja den Kanal betreuen darf. Und ich kriege natürlich viel Werbung auch ausgespielt. Und ich muss sagen, es ist teilweise so, dass ich schon denke, boah, eigentlich könnte ich das jetzt gut gebrauchen. Und manchmal denke ich, so ein Quatsch. Also es kommt echt drauf an, wie es gemacht ist, muss ich sagen. Und ich habe festgestellt, es steht nicht immer da, dass es Werbung ist. Mhm. Kann das sein?
Ja, es ist ein Trend, der sich entwickelt hat, dass da jetzt immer wieder Werbung draufgeschrieben wird, einfach weil früher Influencer abgemahnt wurden. Also das wurde bemerkt und da können andere Wettbewerbsteilnehmer sagen oder auch die Landesmedienanstalten, die sind dafür zuständig für die Werbekennzeichnung, dass sie sagen, hey, der Verbraucher kann das nicht unterscheiden, ob das jetzt was Redaktionelles ist, ob das einfach nur eine Info ist über zum Beispiel Omega-3 oder ob es tatsächlich Werbung ist. Und oft sehe ich Videos, wo über einen bestimmten Stoff gesprochen wird, beispielsweise Omega-3, über die Vorteile. Und an sich ist es alles in Ordnung. Also da gibt es Studien, da gibt es wissenschaftliche Experimente. Aber letztendlich dann am Ende ein Produkt rauszuholen und dann zu sagen, ich nehme das Omega-3 von Firma XY, ist dann eine Werbung und die ganzen Infos, die davor gesprochen wurden, die ganzen Versprechungen, die gemacht wurden, die bezieht man automatisch auf das Produkt. Und da merkt man halt als Verbraucher vielleicht nicht, okay, das eine war Information und das andere ist Werbung, sondern das verschwimmt. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass Werbung auch klar gekennzeichnet wird.
Gibt es da einen Unterschied zwischen der Werbung, den die Firmen selber machen, unter ihrem Namen oder über diese Influencer, unterscheiden sich da diese Inhalte oder zielt es mehr oder weniger immer auf dasselbe?
Sehr spannende Frage tatsächlich. Also in der Untersuchung, die vorherging, hat man herausgefunden, dass oft auf der Webseite selber gar nicht krass unzulässige Werbung vorhanden ist, sondern meistens eher die Influencer dann in ihrer Tüte kramen und da die ganzen gesundheitsbezogenen Angaben herausholen, also die Gesundheitsversprechen rausholen.
Das heißt, die Webseite im Allgemeinen, die ist schon konform, weil die Firmen natürlich wissen, was sie sagen dürfen
und
was nicht.
Das könnte man jetzt sagen, ja. Also das haben wir oft beobachtet, das habe ich oft beobachtet. In vielen Fällen ist es aber auch so, gerade neue Startups, die quasi auch mit Social Media groß werden, da muss man tatsächlich eine Trennung machen. Die sind da vielleicht nicht im Bilde, ich weiß nicht, was da die Gründe sind, aber da ist es dann schon öfter so, dass auch die Website dann nicht konforme Angaben enthält.
Ganz konkret tätigen dann die Influencer einfach Aussagen zu dem Produkt, die so nicht haltbar sind und die dann auch entsprechend ja nicht verwendet werden dürfen.
Richtig.
Und da natürlich die Firma im Hintergrund steht, ist es dann ein Vergehen, ich sag jetzt mal Vergehen der Firma oder einfach nur, ja schon, weil es ja Werbung, oder?
Oder ist das dann der Influencer?
Oder was sagt da die Überwachung dazu?
Ja, da sind wir in einem Rechtsbereich, der eben gerade in der Regelung ist, sage ich mal, weil wir als Lebensmittelüberwachung sind für den Lebensmittelunternehmer zuständig. Sprich, ein Influencer, der Werbung macht, ist im Prinzip gar nicht unser Ziel. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn Werbung stattfindet, wenn quasi der Influencer im Auftrag einer Firma handelt und spricht, dann kann das sehr wohl der Firma zugesprochen werden und die ist dann auch verantwortlich für diese Aussagen. Also da sind wir der Auffassung, alles, was der Influencer sagt, wir haben da auch gewisse Hinweise, die darauf hindeuten, dass da tatsächlich eine Kommunikation zwischen dem Influencer und der Firma stattfindet, dass man dann sagt, okay, das hängt zusammen und wir können dann das Ganze dem Unternehmen zuschreiben.
Was ist, wenn da keine Werbung oben drauf steht? dann wird es ja umso schwieriger, oder?
Richtig, dann ist es eben wirklich eine Einzelfallentscheidung. Wir gucken dann, okay, gibt es andere Hinweise, wo wir sagen, hey, das kann doch der Firma zugeschrieben werden, das ist einfach eine fehlende Werbekenntlichmachung. Das gibt's auch. Aber zum Glück, aus Sicht der Lebensmittelüberwachung, kommt es weniger oft vor.
Die Aussagen, die da getätigt werden von so einem Influencer, beispielsweise zu diesem Produkt, sind es die gleichen Aussagen, die dann beispielsweise auch auf den Produkten in den Läden beanstandet werden? Oder um was für Aussagen geht's denn da eigentlich in der Regel oder meistens, sagen wir's mal so?
Da sind tatsächlich Welten dazwischen. Also gerade Drogerieprodukte oder Dinge, die man einfach im Handel kaufen kann, da findest du nicht so Angaben, die auf Social Media getätigt werden. Also ich habe ja ein bisschen was mitgebracht. Wir haben gerade die Gummies hier, die wirklich auch viral gingen. Das hat so mit der Corona-Pandemie angefangen und auch heute noch werden immer wieder neue Gummibärchen oder Nahrungsergänzungsmittel in Gummibärchenform, besser gesagt, auf den Markt gebracht. Und hier beispielsweise, da ist Cranberry drin, da wird dem eben nachgesagt, dass das der Harngesundheit beitragen soll. Und dann wird das eben weitergetrieben und man sagt, das kann auch Blasenentzündungen heilen.
Also okay. Da geht schon richtig so weit. Entschuldigung, Anne.
Alles gut.
Wolltest du probieren?
Ja, ich wollte gerade fragen, wie viel muss ich jetzt davon futtern, damit ich jetzt geheilt bin von meiner Blasenentzündung?
Das musste die Influencer.
Ja, ich glaube gar nicht, weil es ist ein Nahrungsergänzungsmittel und kein Arzneimittel.
Richtig, das ist eben der Punkt. Also Arzneimittel werden ja ganz anders geprüft. Das sind Nahrungsergänzungsmittel, das sind Lebensmittel. Und da ist auch der Hersteller dafür zuständig, dass es ganz regelkonform ist, was das drin ist, was auch draufsteht. Das ist natürlich auch so eine Frage. Ist wirklich der Vitamin-C-Gehalt enthalten, der auch deklariert wird? Und dann zudem ist er natürlich auch für die Werbung zuständig.
Und was wurde jetzt hier bei diesen Gummies konkret versprochen? Das war ja so die Haarenfeld, ja.
Richtig.
Ne? Aber irgendwas, du hast schon was geschrieben mit schöne Haare. Nee?
Gibt's auch? Hatten wir auch.
Okay.
Also wir hatten tatsächlich Gummibärchen für alles Mögliche, für die Gelenke, für die schönen Haare, für das Hautbild, für straffe Haut. Also da gibt's alles, was das Herz begehrt, zumindest nach der Werbung.
Okay, und du hast uns jetzt da noch so, sieht ein bisschen aus wie Kurkuma, Currypulver oder sowas mitgebracht.
Ja, das sah mal anders aus vor der Analyse.
Okay.
Sieht mittlerweile so aus. Ich weiß nicht, wollt ihr mal dran riechen?
Ja, komm, hier sind ja...
Vielleicht könnt ihr erraten, was es denn sein könnte.
Wir sind heute hart im Nehmen.
Riecht ein bisschen... Klein wenig nach Honig.
Mhm. Findest du?
Ein klein wenig.
Ja, wir kommen in eine richtige Richtung.
Es ist auch so eine Probe, die online beworben wurde.
Ja, unter anderem.
Und die macht mich jetzt jung.
Die macht dich nicht jung.
Die gibt dir einen schönen Teint.
Ich kann aufdecken, was es damit auf sich hat. Das sind Blütenpollen.
Okay.
Das ist ein TikTok-Trend, also das sind gemahlene Blütenpollen. Ein TikTok-Trend aus 2023. Ihr könnt ja mal raten, wozu die von jungen Frauen, von jungen Damen gegessen wurden.
Wozu? Weshalb? Warum?
Man summt beschwingt durch die Gegend.
Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht.
Mache ich die jetzt auf mein Müsli oder was?
Ja, haben tatsächlich einige gemacht, weil sie den Geschmack nicht mochten. Aber die wurden...
Ich darf nur sagen, es soll besonders schöne Zähne machen.
Okay, Zähne hatte ich noch nicht gehört. Hatte ich in der Bewerbung auch noch nicht gesehen. Nee, tatsächlich
aber
die Auflösung. Aber
Immunsystemstärkung oder sowas, kann ich mir vorstellen.
Das wird oft versprochen tatsächlich. Der einzig wahre Grund aber, der eben dann auch auf TikTok viral ging, ist, dass es die Brust vergrößern soll.
Ja gut, das ist ja jetzt echt naheliegend nicht oder so, aber das wird doch nicht ernsthaft geglaubt, sowas.
Es wurde leider geglaubt, also es waren Videos mit Millionen von Klicks, also wirklich unglaublich, auch wenn man in die Kommentare guckt, auch das Feedback, dass es bei manchen tatsächlich was gebracht hat und man muss sich vorstellen, das wurde täglich über mehrere Wochen gelöffelt. Ein Löffel täglich. Und es wurde durchgezogen eben mit dem problematischen Hintergrund, dass man ja eine größere Brust haben will. Und das Ganze war aber in der Hinsicht problematisch, also neben dem Trend selbst, dass es eben auch gesundheitliche Auswirkungen haben kann, weil Blütenpollen oft mit Pyrrolizidin-Alkaloiden belastet sein können.
Ja, also die Pyrrolizidin-Alkaloide, das sind halt eben natürliche Pflanzentoxine, die beispielsweise in so Pflanzen mit dem gemeinen Kreiskraut vorkommen. Und die Biene, die fliegt natürlich hin, wo es ihr beliebt und nimmt dann diese Pflanzentoxine mit und dann landen die auch im Blütenpollen.
Genau, da kennt ihr euch besser aus als ich und da gibt's auch Grenzwerte. Und deshalb dachten wir, hey, sowas muss doch auch mal gerade im Hinblick auf diesen Trend, dass es so häufig konsumiert wird, auch untersucht werden, explizit darauf. Und wir hatten 11 Proben an Blütenpollen. Tatsächlich waren zwei, haben eine Höchstmengenüberschreitung aufgewiesen und ja, man kann jetzt diskutieren, ob das viel oder wenig ist, aber im Hinblick, dass es eben auch junge Frauen zu sich nehmen, auch wirklich regelmäßig.
Ja, es kommt wie immer auf die Menge drauf an, aber wenn ich regelmäßig davon nehme, dann stehen diese Stoffe in Verdacht, krebserregend zu sein und dann ist es natürlich kein Spaß mehr.
Lustigerweise ist der Trend auch 2024 nochmal aufgeploppt. Es hat natürlich die Welle geschlagen, dass das auch gesundheitsschädlich sein kann, eben aufgrund dieser Pyrrolizidin-Alkaloide. Und teilweise haben Leute daraus gelernt und geschrieben, nein, das ist gefährlich, das darf man nicht essen. Andere haben gefragt, welches Produkt empfiehlst du denn? Also da war die Spannbreite sehr weit tatsächlich.
Ja, ist ja grundsätzlich natürlich nicht gefährlich, sofern diese Stoffe nicht drin sind. Das muss man natürlich dann entsprechend nachprüfen auch. Ist ja klar. Okay, aber was ich mich noch grundsätzlich frage immer, wie kommt man denn bitte dann an diese Proben heran? Also die sind ja Proben, die im Internet beworben werden und die vermutlich auch übers Internet vertrieben werden teilweise. Wie kommt denn jetzt hier die Überwachung eigentlich an diese Proben?
Richtig, wir haben ja einen Großteil an Planproben und natürlich war es ein Anliegen, dann in diesem Projekt auch Internetproben zu beziehen. Das Ganze findet anonym statt. Da ist dann die Stabstelle in Tübingen dafür zuständig, haben sie die Probenahme durchgeführt, sprich, die haben das bestellt, die haben den Internetauftritt gesichert, die Probe kam dann bei uns an und wir durften dann anfangen, ja, zu bestimmen, was analysieren wir und wie sieht die Werbung im Internet aus. Und das haben wir dann auch auf Social Media gemacht.
Das heißt also, du hast dann vielleicht denen mitgeteilt, was du gerne für Proben hättest.
Richtig, wir haben verschiedene Probenprojekte gemacht. Eins davon war eben diese Blütenpollen, das wir gesagt haben, ist ein Trend, das wollen wir untersuchen. Die anderen Proben, die wir hatten, da haben wir gesagt, okay, wir wollen gucken, welche Produkte sind im Trend, die auch auf Social Media beworben werden. Also bei den Blütenpollen haben wir ja keine konkrete Bewerbung, das war einfach etwas, was viral ging. Anderes Beispiel, Dubai-Schokolade, Hot-Chip-Challenge, sind einfach Dinge, die in einem Zeitraum oft oder häufiger konsumiert werden. Und andere Produkte sind eben schon Alltagsprodukte, sage ich vielleicht auch, je nachdem, ob man Nahrungsergänzungsmittel nimmt oder nicht.
Kannst du uns da ein Beispiel geben? Was ist da besonders interessant in dem Zusammenhang?
Für Social Media oder?
Ja, nee, so als Alltagsprodukte.
Also wenn man beispielsweise Vitamin D, wenn man weiß,
okay.
Vitamin D möchte man supplementieren, man kommt nicht oft in die Sonne oder ja, bedeckt sich beispielsweise, dass
oder
man sagt.
Oder benutzt einen Haufen Sonnencreme. Was ja empfohlen wird.
Oder es ist Winter.
Oder genau. Es ist Winter. Genau, dass man dann eben Vitamin D zu sich nimmt. Und die STV hat uns dann eben diese Proben mit der unteren Verwaltungsbehörde geliefert.
Aber da darf sich ja die Überwachung ja nicht als solche zu kenntlich geben, oder? Weil sonst bekommt man mit Sicherheit nicht die Probe, die man eventuell bekommen würde.
Richtig, auch bei den Herstellern dann selbst. Der Kontrolleur sucht sich dann die Probe aus, dass er dann wirklich auch, dass die Probe unabhängig ist, dass da nichts damit passiert ist. Und dann auch den Internetauftritt direkt zu sichern, den Social-Media-Auftritt direkt zu sichern. Einfach damit da keine Veränderung stattfindet, sondern wirklich so, wie sie quasi bei dem Verbraucher angekommen wäre, wir das auch beurteilen können.
Okay, diese Proben, die dann gekommen sind, tatsächlich im Labor waren, aus dem Internet ins Labor, waren die in Ordnung? Also wir haben schon gehört, bei den Blütenpollen gab es zweimal Probleme mit Pyrrolizidin-Alkaloiden. Wie sah es bei den anderen Produkten aus?
Also die Beanstandungsquote war insgesamt bei diesen Projekten sehr hoch tatsächlich. Also wenn wir bei den Gummibärchen anfangen, hatten wir eine Beanstandungsquote von 89%. Sprich, bei 10 Proben waren das 9 Proben, die ein Problem hatten.
Also entweder so gut wie alle.
So gut wie alle. Und wir haben dann auch noch getrennt, wie die Social-Media-Werbung ist. Und da waren es dann tatsächlich 70%, also wieder mehr über die Hälfte, die unzulässig auf Social-Media beworben wurde.
Was war denn jetzt das Problem bei diesen Gummibärchen? Ist dann generell zu viel drin? Ist dann gar nichts drin von dem, was draufsteht?
Also auch da ganz unterschiedlich. Die Zusammensetzung war weniger auffällig, muss man dazu sagen. Wenn es dann so ist, dann ist es tatsächlich ein bisschen zu wenig Vitamin C oder dass man vielleicht ein Vitamin gar nicht nachweisen konnte. Es kommt schon vor. Aber in diesem Fall war ja der Fokus die Werbung und deshalb haben wir da auch festgestellt, dass da eben ja, große Auffälligkeiten stattfinden. Eine Sache möchte ich nur anmerken. Wir haben ja auch konkret Influencer-Produkte angeguckt. Ich weiß nicht, kennt ihr Influencer?
Was ist da der Unterschied? Das heißt, das ist nicht eine Firma X, die noch dahinter steht, die halt beworben wird, sondern das ist wirklich ein Produkt, das der Influencer selber vermarktet.
Genau, das ist der Trend auf Social Media, dass jetzt jeder, der berühmt ist und ja in den Social Media Kanälen oder auch im Internet kursiert, dass er sagt, okay, Leute, ich habe noch nicht genug Berühmtheit, ich möchte jetzt noch ein Produkt auf den Markt bringen. Und da fängt es an natürlich mit Pizza, mit Eistee und was weiß ich, da ist die Produktpalette ja sehr breit. Und es gibt auch einige, die sagen, ich möchte in das Business von Nahrungsergänzungsmitteln einsteigen. Und ja, da haben wir 5 Proben gehabt tatsächlich und eine Beanstandungsquote von 100%. Ich denke, das spricht für sich, sowohl bei der Zusammensetzung, sprich, da stand dann frei von Pestiziden und vielleicht waren Pestizide drin oder dass ja, Vitamingehalte deklariert waren, die nicht eingehalten wurden. Auch andere Mängel, dass man gesagt hat, okay, das ist gar kein Nahrungsergänzungsmittel, das ist ein Arzneimittel, das kam auch vor. Und ja, da kann man sagen, Influencer-Produkte, die sollte man auf jeden Fall im Fokus haben.
Was heißt, das ist auch gefährlich?
Soweit weiß ich nicht, ob ich gehen würde. Aber natürlich ein Arzneimittel, wenn man ja gesundheitlich vorbelastet ist, dann kann es natürlich seine Nebenwirkungen mitbringen, ja.
Also, ich nehme schon mal mit. Nicht, dass ich da schon mal drauf geschaut hätte, aber auf Instagram beworbene Produkte werde ich meiden in Zukunft. Aber das ist ja tatsächlich bis dato der Auftakt zu solchen ja, Untersuchungen auf Instagram und so weiter und so fort. Geht sowas weiter? Ich meine, du hast gesagt, das ist ein Projekt, das ist, glaube ich, jetzt abgeschlossen. Wie sieht es jetzt in der Zukunft aus? Was soll da passieren?
Richtig, also auch gerade mit den Internetproben, das war ja ein sehr geringer Teil. Also es waren 10% von dem, was wir normalerweise tun. Und man muss dazu sagen, auch die Proben waren sehr aufwendig. Was bedeutet das? Wir haben das natürlich aufwendig untersucht. Wir wollten da alles, was deklariert war, auch analysieren und absichern. Aber auch werbungstechnisch war das sehr, sehr aufwendig. Also wenn ein Gutachten normalerweise, keine Ahnung, 8 Seiten hat, dann hatte das Gutachten mit Social Media und Internet auf einmal 30 Seiten.
Weil halt jede einzelne Werbeaussage geprüft wird.
Und selbst das haben wir nicht geschafft. Also man muss ja sich vor Augen führen, das sind Beiträge, die ständig neue Beiträge kommen, dass ständig neue Newsletter kommen, dass auch, selbst wenn wir diese Probe haben auf dem Tisch, dass da ja stetig Werbung gemacht wird. Und da kommt man einfach nicht hinterher. Sprich, man macht das beispielhaft, den ganzen Bildern, die man einfügt, Videoausschnitte, dass das halt dann sich in die Länge zieht. Und das Ganze muss gesichert werden. Also es sind Daten, die zwar auf Social Media gerade verfügbar sind, aber morgen vielleicht nicht mehr. Und auch das haben wir erlebt.
Gelöscht werden.
Richtig. Dann sind
sie weg. Also nicht nur die Beiträge können gelöscht werden, sondern sowas wird ja eigentlich hauptsächlich in den Stories, also kurzzeitig für 24 Stunden angezeigt und dann ist es wieder weg.
Das ist auch eine Strategie, die wir beobachten konnten. Viele ja, nutzen diese Instagram-Stories und haben in dem Feed, also in den Beiträgen selber, keinen permanenten Beitrag. Also da sieht man dann nicht Werbung für Firma XY, sondern es ist dann in der Story mit den Angaben. Und wenn ich das nicht gesehen habe, in meinem Fall, habe ich es nicht gesehen.
Auf jeden Fall ist eine neue Welt mit einigen Herausforderungen, die damit einhergehen. Kurzlebigkeit, wie komme ich da dran, wie sichere ich das? Also es sind, glaube ich, noch relativ viele offene Fragen auch, wie damit umgegangen werden kann und muss in Zukunft.
Und ich glaube auch, dass mit dem Projekt klar wurde, man muss es weiterhin verfolgen. Auch wir verfolgen das weiterhin im Rahmen unserer Kapazitäten natürlich, dass wir zumindest bei Firmen, die in Baden-Württemberg ihren Sitz haben, dass wir da auch auf Social-Media-Kanäle gucken und das auch bewerten entsprechend.
Ja, Melissa, ist doch eigentlich immer am spannendsten, wenn du so konkrete Fälle präsentierst. Hast du da vielleicht noch einen in Erinnerung, der besonders ja, wild war vielleicht sogar?
Ja, einer ist mir tatsächlich sehr im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, den werde ich auch nicht mehr loswerden. Es ging konkret um ein Vitaminprodukt. Und natürlich haben wir dann analysiert, wie viel Vitamin ist tatsächlich drin, welche Vitamine sind drin. Und es hat sich herausgestellt, da ist kein Vitamin drin.
Ja, das ist natürlich super. Also und das, was beworben wurde oder für was dieses Produkt richtig, steht, ist gar nicht da.
Richtig, es wurde groß beworben, es wurden sehr hohe Dosierungen beworben auch. Es war, also gerade fettlösliche Vitamine können sich im Körper anreichern. Deshalb muss man da wirklich auf die Dosierung achten. Und das wurde so pompös auf Social Media beworben, dass man dachte, man überlebt nicht, wenn man dieses Produkt nicht zu sich nimmt. Und es war natürlich dann erstaunlich zu sehen, da ist nicht drin, was draufsteht. Und das ist natürlich für die Verbraucherinnen und Verbraucher eine große Täuschung.
Und wahrscheinlich wurde das zu einem horrenden Preis verkauft, oder? Wie ist das?
Über die Preise möchte ich gar nicht reden, Anne. Also gerade bei den Influencer-Produkten haben wir wirklich Preise, die sind jenseits von Gut und Böse, wenn da wirklich ja nichts Besonderes drin ist, sage ich mal. Aber ja, man sieht halt, das Ganze wird auf Social Media aufgebauscht auch. Und ja, die haben da ihre Strategien, wie sie das Ganze vermarkten.
Also was heißt, man kann total viel Kohle damit verdienen?
Ja, die Intention ist ja klar, erstens, oder?
Ich hoffe, sie ist klar, Flo, weil ich habe das Gefühl, die Leute lassen sich da ein bisschen verwickeln. Es wird ja auch teilweise unterschwellig gemacht, muss man dazu sagen. Also diese freundschaftliche Basis, man hat ja auch untersucht, wie wirken Influencer auf Verbraucherinnen und Verbraucher. Und da ist schon klar, dass sie die eher als Vorbildfunktion wahrnehmen, als Freund, als Vertrauten. Und wenn man sich dann überlegt, dass der Vertraute ein Produkt empfiehlt, dann nimmt man das ganz anders wahr, als wenn ein Unternehmen kommt und sagt, dieses Produkt ist gut für dich. Also das hat dann schon anders Gewicht.
Ja, und wenn dann der Influencer vielleicht noch aus einer medizinischen, also mit einem medizinischen Hintergrund kommt, also sagen ja. wir so, er ist jetzt Medizinstudent oder Studentin und sagt, boah, ich studiere da Medizin und bin im so und so vierten Semester.
Richtig,
und
ja.
Ich nehme das, weil...
Passiert das auch, oder wie?
Das ist gefühlt der Lieblingstrend. Also ich sehe so viele Medizinstudentinnen und Studenten, aber auch ja, sogenannte Gesundheitscoaches, Leute, die meinen, sich in diesem Bereich auch auszukennen. Man weiß es ja natürlich nicht, inwiefern sie da versiert sind oder nicht. Und dann sich ja teilweise mit dem Arztkittel vor die Kamera stellen und über A und B reden. Und dann heißt es auf einmal, ja, dieses Produkt, das empfehle ich euch und hier ist mein Rabattcode. Und da ist halt die Frage, dass ein Verbraucher, der sieht, dass da jemand im Arztkittel steht und dieses Produkt empfiehlt, dass es nochmal eine andere Wirkung hat.
Ja, es erweckt schon Vertrauen. Ja, und wenn man die Person mag aus Gründen, was sie sonst vielleicht
nicht macht. Genau, genau. Da verbinden sich dann gewisse Synergien und die Kompetenz spielt eine große Rolle.
Ja, klar. Und dann halt das tolle Aussehen, was dann...
Genau, die
halt
schönen Haare, die man noch sieht.
Ja, doch, wirklich. Also es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Ja.
Was hast du dann da etwa auch schon mal...
Reingefallen?
Nee, reingefallen bin ich noch nicht, aber ich habe letztens auch gedacht, meine Güte, also die verdient bestimmt super gut, weil sie halt da eine total tolle Performance hinlegt und sich so wahrscheinlich ihr Medizinstudium auch gut finanzieren kann.
Ja, man sagt ja auch, Social Media ist mehr Schein als Sein und natürlich wird da das schöne Leben, das rosige Leben gepostet und was dann im Hintergrund noch passiert, nicht. Und wenn man dann natürlich das Ganze auf dieses Produkt bezieht, dann entsteht halt die Wirkung, wie sie entsteht.
Ich meine, die Influencer haben ja dann schon relativ ausgefeilte Strategien, wie sie das Produkt eigentlich ja an Mann bringen wollen. Gibt es vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, wie ich sowas, eine unseriöse Werbung vielleicht erkennen kann? Irgendwie ist da was aufgefallen?
Man muss sich auf jeden Fall bewusst machen, dass es Werbung ist und dass die ihr Geld verdienen. Ich finde, das ist die Sache Nummer eins, weil dann guckt man die Werbung auch ganz anders an. Strategien gibt es natürlich ganz, ganz viele. Also eine, die mir aufgefallen ist, natürlich diese ganzen Rabattcodes, die man hat, aber auch, dass man sagt, hey, dieses Produkt ist nur noch, keine Ahnung, einen Monat lang verfügbar oder es sind nur noch 20 Stück verfügbar. Und dann fängt man natürlich an, den Verbraucher zum unüberlegten Kauf zu bringen, weil man eine Produktknappheit suggeriert und die Leute springen da tatsächlich drauf an. Also es gibt dann Influencer, die sagen, ja, stellt euch einen Timer, wir wollen jetzt unbedingt dieses Produkt alle haben. Und mit dem Rabattcode seid ihr auch noch die, die das ganz exklusiv als erstes bekommen. Also die haben da schon ihre Tricks, wie sie da die Leute zum Kauf animieren. Oder auch, wenn sie sagen, ja, wir wollen das jetzt gemeinsam alle gleichzeitig nehmen, macht euch Bilder davon, benutzt den Hashtag Vitamin C ist live oder so. Und dann machen sie daraus ein Community-Ding und da fahren die Leute schon drauf ab.
Ist so ein Community-Ding auch so ein Live-Verkauf? Also es gibt ja dann auch Leute, die dann so live in den Stories quasi online gehen und dann so Live-Verkäufe machen, habe ich schon gesehen. Also jetzt zwar nicht für die Nims, aber generell für andere Sachen. Ist das da auch eine Strategie?
Habe ich noch nicht beobachtet tatsächlich. Ich kann mir aber vorstellen, dass es im Kommen ist. Also auch gerade dieses plattformbasierte Einkaufen. Da gibt es den TikTok-Shop. Ich glaube, der wurde schon in Deutschland eingeführt, dass man da gar nicht mehr auf die Webseite muss, sondern wirklich auf TikTok selber direkt das Produkt kaufen kann. Und wenn man dann natürlich die Werbemaschen zieht, denkt man sich vielleicht...
Der Weg dann noch kürzer ist,
richtig,
dann ist man
richtig.
Noch viel schneller auf der Taste mit dem Kauf.
Genau, und dann ist das Geld aus der Tasche.
Gut, also aufmerksam bleiben. Wenn man sich sowas anschaut, vielleicht nicht den Impulskauf tätigen. Kann ja auch mal ein gutes Produkt dabei sein. Das
richtig.
Ist ja gar nicht ausgeschlossen.
Also auch ich habe schon Produkte gekauft, die Influencer beworben haben. Man wird dann natürlich vorsichtiger. Ich sehe gerade eure schockierten Gesichter.
Oh Gott, ja.
Das war noch vor meiner Forschungsarbeit jetzt. Aber
vor dem Projekt.
Richtig, vor dem Projekt. Jetzt ticke ich da ein bisschen anders. Aber klar gibt es auch gute Produkte, die wirklich ehrlich verkaufen, die wo das drin ist, was draufsteht. Also da darf man jetzt auf keinen Fall alles verteufeln. Aber man sollte schon gerade mit Werbeversprechen, die ins Übertriebene gehen, die dir auch die Linderung und Heilung von Krankheiten versprechen. Das ist nämlich für alle Lebensmittel grundsätzlich verboten.
Ja, deswegen die Frage, darf da überhaupt ein Arzt hinstehen und solche Aussagen tätigen?
Ja, also gerade mit dem Arztkittel und wenn es tatsächlich ein Arzt ist, dann gibt es da schon berufsrechtlich Einschränkungen. Also ich glaube, Ärzte dürfen das gar nicht. Bei Medizinstudierenden gibt es da noch so Grauzonen, weil die eben noch nicht approbiert sind. Aber da wird schon genutzt, was man nutzen kann. Das ist, glaube ich, auch jetzt sehr aktuell ein Thema.
Wie können sich denn die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen? Gibt es irgendwas, was wir empfehlen können?
Ich würde sagen, dass man, das hatte ich ja schon gesagt, dass man eben sich die Werbung anguckt und sich bewusst macht, dass es Werbung ist. Also da auch nicht blind konsumiert. Ich denke, das ist ein genereller Tipp, den man für Social Media geben kann. Aber man kann sich natürlich auch informieren. Also es wird sehr viel Arbeit geleistet, verbraucherschutztechnisch. Gibt es einige Organisationen, die sich darauf fokussiert haben, Verbraucher zu schützen, auch gerade unlautere Werbung, die nicht zulässig ist, da vorzugehen. Aber auch Verbraucherzentralen beispielsweise haben da auf Social Media auch, also gerade auf der Plattform, wo es auch wichtig ist, Beiträge, wo sie aufklären, wo sie sagen, hey, die und die Masche gibt es, fallt da nicht drauf rein. Es gibt noch ein ganz interessantes Tool, das nennt sich die Checker-EFI von MedWatch. Und das ist ein KI-Bot, wo du tatsächlich gesundheitsbezogene Angaben angeben kannst. Also du schreibst dann hin, auf dieser Verpackung wird versprochen ABC. Beispielsweise, dieses Produkt soll mein...
Die Brust vergrößern. Keine Ahnung. Das ist immer noch
zum
so
Beispiel.
Absurd.
Und dann sagt dir Checker-EFI, ob das alles rechtlich erlaubt ist oder nicht. Und es geht sogar einen Schritt weiter. Du kannst dann auch Beschwerde einlegen. Also auch bei Verbraucherzentralen kannst du dich beschweren, wenn du meinst, dieses Produkt wird irgendwie beworben, wie es nicht beworben werden darf. Auch Checker-EFI kann dann eine E-Mail formulieren, die dann an die zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde geht. Und die kriegen dann eine Art Beschwerde, wo sie dann wissen, okay, da muss vielleicht drauf gehuckt werden.
Das hört sich gut an und ich denke, wir verlinken das in den Shownotes.
Ja, und ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ja froh, dass die Überwachung sich jetzt auch diesen Teil vornimmt, weil gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln, wo ja so viel suggeriert wird, wo so viel Positives mit verkauft wird, ich glaube, da ist natürlich besonders wichtig und ich bin froh, dass da sich ja auch jemand jetzt drum kümmert und das Ganze eben nicht aus den Augen
verliert.
Ja, einfach, dass man dranbleibt, ja, und dass es weiterhin kontrolliert wird, wie du ja auch zum Glück gesagt hast. Ich bin da froh drum. Ich fand es spannend. Ich denke, wir werden da in Zukunft vermutlich noch häufiger mit zu tun haben. Ich weiß nicht, was denkst du darüber?
Auf jeden Fall. Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran.
Ja, super. Vielen Dank, Melissa. Mir hat es Spaß gemacht.
Mir auch.
Mir auch, ja. Vielleicht gibt es ja nochmal Teil 2.
Auf jeden Fall. Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.